Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaskar, welcome, welcome everybody. Seid alle herzlich willkommen zu diesem Satsang. Seid alle herzlich willkommen auf diesem Planeten, in diesem Land, in dieser Stadt der Freuden, in diesem Raum, in diesem Körper, in diesem Moment, in diesem liebevollen Atem, der uns immerwährend, ununterbrochen mit lebendiger Energie versorgt. Seid willkommen, liebe Mitreisende. Ihr seid nicht zum ersten Mal hier, auch wenn ihr zum ersten Mal in diesem Satsang seid. Wir sind alle Reisende auf einem interstellaren Intercity-Express, diesmal auf dem Planeten Erde. Und diese Reise ist so alt wie das ganze Universum. Und bis du dieses wertvolle Geschenk eines Körpers erhalten hast, hast du viele Erfahrungen hinter dir. Deswegen sagt man, dass es eine große Gabe, ein großes Geschenk der Existenz ist, einen menschlichen Körper zu haben. Ein Mensch zu sein, ist eine große Auszeichnung in der Inkarnationsfolge, in der Manifestation des Universums hat das Menschsein tatsächlich eine besondere Stellung. Nicht, dass wir was Besonderes an und für sich wären, weil wir auf zwei Beinen laufen und Jeans tragen und unheimlich schöne modische Kleidung, unsere Haare kämmen und frisieren, falls vorhanden. Oder weil wir so klug sind, weil wir Bücher schreiben, weil wir musizieren. Nein, es ist etwas anderes, was uns auszeichnet. Und das ist das, was man allgemein in Indien nennt man das Chitta oder Buddhi. Ein Aspekt davon ist der Intellekt, die Intelligenz, unsere Fähigkeit zu reflektieren, zu sehen, zu verstehen, zu wissen, uns mitzuteilen, Gefühle wahrzunehmen, zu leben. Und im Zentrum dieses Ganzen befindet sich etwas unbeschreibbar Schönes, Wunderbares, was man eigentlich nur mit dem deutschen, unzulänglich beschreibbaren Wort Bewusstsein, Bewusstheit beschreiben kann. Bewusstheit, Bewusstsein. Und damit ist eigentlich nicht immer ein Inhalt verbunden. Ich bin mir dessen bewusst, dass es gerade regnet oder nicht regnet. Ich bin mir meiner Gedanken bewusst, etc., etc., etc. Das ist inhaltsbezogenes, aufmerksames Wahrnehmen, was auch schon eine wunderbare Gabe ist. Denn dadurch kann sich die Existenz selbst als wunderschön wahrnehmen. Ein Baum wird von dir wahrgenommen als wunderschön und es schließt sich ein Kreis. Eine Blume blüht, du läufst vorbei, siehst sie, freust dich und es ist ein großer Kreis geschlossen durch deine Freude, durch deine bewusste Achtsamkeit und Wahrnehmung. Und im Zentrum dieses Ganzen geschieht noch etwas weiteres, noch Wunderbares. Eine ständige, präsente, ununterbrochene, mühelose Achtsamkeit, Leichtigkeit, Nicht-Worthaftigkeit, lebendige, fröhliche, nicht als Gefühl, sondern als präsent, immerwährendes, atmendes, liebendes, freundliches Sein. Ich kann tausend Worte verwenden dafür und keins dieser Worte kann es hinreichend erklären. Weshalb ist es so? Wir haben gestern, vielleicht waren einige von euch im Konzert, so ein paar Aspekte, glaube ich, durch Mantras oder durch Zwischenbemerkungen, die ab und zu spontan fallen, erwähnt. Was ist es, was uns Menschen so schwerfällt, das, was große Vorbilder der Menschheit, sei es Buddha, sei es ein lebender Meister, ein verstorbener Jesus, etc., etc. Wieso verstehen wir diese Menschen? Wieso ist uns das bewusst und klar, worum es geht? Und wieso fällt es uns dennoch schwer, es tatsächlich zu verinnerlichen, zu integrieren? Und hier setzt eben etwas an, was ich gerade eben angesprochen habe. Dieser Aspekt des Intellekts und Wissens und Verstehens ist der von uns am meisten verwendete Aspekt. Und viele, die zu Satsangs gehen, inklusive diesen Satsang, und allgemein an sich arbeiten, irgendwelchen yogischen oder anderen Pfaden folgen den meisten, ohne es zu wissen, mit dem Intellekt, mit dem Bedürfnis, es zu verstehen, zu erkennen, in der Hoffnung, dass durch die Erkenntnis eine Wandlung, eine innere Transformation, eine Integration passiert. Weil das ist einfach das gängigste Mittel, mit dem wir arbeiten. Damit gehen wir arbeiten, damit machen wir Beziehungen, gründen Familien. Wir können sagen, ich liebe dich, du liebst mich nicht und so weiter und so weiter. Und Dramen und wieder zusammenkommen, all das geschieht aus diesem im peripheren Raum sich befindenden intelligenten Handeln und Erleben. Im Zentrum dieses Erlebens befindet sich eine Stille, eine von allen und jeglichen Erfahrungen völlig unbeeindruckte Präsenz, eine wohltuende, liebende, nährende Stille. Deswegen haben wir eingangs vor dem Satsang auch den Geschmack dieser Stille erfahren. Und während ich Worte verwende, sei dessen bewusst, dass diese Worte genau aus diesem Unworthaften, aus dieser Stille kommen. Denn das hat diesen Menschen, der hier vor dir sitzt und spricht, dazu autorisiert, über diese Stille zu sprechen, weil sie nicht intellektuell erkannt wurde, sondern mit dem ganzen Wesen, mit dem ganzen Sein und mit einer Wucht, die alles andere vorher Erfahrene ein für alle Mal an den Platz gewiesen hat, der ihnen zusteht, nämlich in die Bibliothek der persönlichen Erfahrungen. Alle meine großartigen Erfahrungen, die ich bislang gemacht hatte, sind in der Bibliothek der Archive. Ich habe viele Gurus besucht, viele Meister, in der Hoffnung, in dem Durst, etwas zu finden. Und dieser Durst ist an sich schon eine große Gnade. Seht mal, wie viele Menschen überhaupt solche Veranstaltungen besuchen, die mit diesem Durst eben zu tun haben. Deswegen ist jeder Einzelne, der hierher kommt, begnade dich. Ich küsse die Füße eines jeden einzelnen Menschen, der sich für dieses wunderschöne, liebende, seiende, lebendige, wirkliche interessiert. Es ist eine große Gnade, dass du dich überhaupt für sowas interessierst. Guck mal deine Mitmenschen, wie verloren sie von Amazon zu Facebook hin und her schwingen, in der Hoffnung, dass sie in dieser Verbundenheit mit allem und allem auch eine Verbindung zu sich selbst herstellen können. Das wird nicht passieren. Und das Karussell dreht sich immer weiter, liebe Freunde. Die Welt wird immer mehr zu einem Dorf, in einem digitalen Dorf, wo alles immer mehr verbunden wird. Und wenn wir dieses Bild auf die Spitze treiben, wo alles in einem Punkt verbunden ist und du sofort deine Schuhe in Shanghai bestellst und deine Meditationskurse in L.A. absolviert hast und dein Master Degree in das mit einem Mausklick absolviert hast, du wirst diesen Durst immer noch nicht befriedigt haben. Denn dieser Durst hat nichts mit irgendeiner Erfahrung zu tun, sondern mit einem absoluten, liebenden, freiwilligen Loslassen, dass es nichts zu erreichen gibt. Liebe ist das, was dich beatmet. Liebe ist das, was immer da ist, meine lieben Freunde. Keine glückliche Beziehung, der du hinterhergejagt hast oder hinterherjagst, wird dir diese Erfüllung geben. Nicht der richtige Meister, den du zu finden hast, wird dir diese Erfahrung geben. Ich weiß, das ist nicht gut für mein Geschäft, sowas zu sagen. Aber ich war noch nie ein guter Geschäftsmann. Und trotzdem hat mir die Existenz viele Geschäfte geschenkt, um die ich mich kümmere. Unter anderem mein Urlaubssendung in Griechenland. Ein wunderschönes Musikgeschäft mit meiner Frau. Eine erfüllende, liebende Beziehung. Und das, was uns zusammengeführt hat, war dieser Durst nach diesem unbenennbaren Etwas. Lasst euch da von niemandem irgendetwas erzählen, beschreiben. Du musst es selbst spüren. The proof of the pudding is in eating it, hat mal ein großer, beliebter amerikanischer Yogi, der lebt noch, Richard Alpert, bekannt als Ramdas. Sein Guru Maharaj, Nimkaroli Baba, hat immer gesagt, if you want to understand the pudding I'm serving, you have to eat it. Was bedeutet eat? Essen. Nicht nur intellektuell verstehen, beschreiben, darüber sprechen, sondern auch wenn du ganz allein in deinem stillen Kämmerlein bist. In dieser Erfüllung des glücklichen, überschwänglichen Moments zu leben. Niemand kann dir das ersetzen. Und du weißt genau, wo du stehst, wo du bist. Daher, willkommen, willkommen, willkommen. Nutze diese Chance, um aus diesem Satsang etwas reicher herauszugehen, reicher an diesem wunderbaren Schatz, den wir alle im Herzen teilen. Und dazu bedarf es manchmal bestimmter Klärungen. In meinem Fall bedurfte es jahrzehntelanger Klärungen. Und ich habe nicht locker gelassen, weil alle Probleme und alle Fragen kommen aus einem intellektuellen Verstehen heraus. Aber wenn du intellektuell verstehst, dass das intellektuelle Verstehen nichts bringt, das nützt auch nichts. Du musst dich schon dem Wind der Wahrheit und dem Feuer dieser Liebe aussetzen. Nicht nur so weise spielen, es gibt ja nichts zu verstehen, dann bleibst du in einem gewissen luftleeren, atemlosen, lebenslosen Raum des vagen Wissens, dass es nichts zu verstehen gibt. Und so schwinden die Jahre dahin, deine Haare werden grauer, wenn sie überhaupt noch da sind, und du verlässt dieses Leben langsam, aber sicher, genauso nach diesem Schatz suchend, wie zu Anfangs. Das ist übrigens nicht, dass wir irgendwas falsch machen. Es gibt eine wunderschöne Analogie im indischen mythologischen Verständnis, in der Philosophie der Inder, die genau diese Suche nach sich selbst als ein göttliches Spiel beschreiben. Und für dieses göttliche Spiel haben sie auch eine Göttin, die Maya, die einen wunderschönen, ganz leichten Schleier über alles legt, sodass wir uns selbst dabei nie wahrnehmen. Wir nehmen immer nur das wahr, was unsere Sinne sehen, was unsere Augen sehen, Ohren hören, unsere Hände fühlen, unsere Zunge schmeckt. Aber der, der im Zentrum all dessen sich befindet, der wird liebevoll von der Maya und tänzelnd und umgarnt vermieden, dass er ja keinen Kontakt dazu bekommt, denn sonst ist dieses Spiel zu Ende. Mit dem Spiel ist also nichts verkehrt. Versuch nicht allzu klug zu sein und vorher zu sagen, die Welt ist sowieso Illusion, ich gehe jetzt nie mehr aus, keine Disco mehr, kein Bierchen mehr, Beziehungen auch nicht mehr, Keine Frau, kein Mann kann mir das alles ersetzen, es nützt nichts. Habt eine Freundschaft, habt eine Liebesaffäre, warum nicht? Genießt alles, was dieses Leben bringt. Der Genießer, wer ist es? Wer bist du in deinem Herzen? Das gilt es, ein für alle Mal zu lösen, zu sehen. Der Welt ist nichts verkehrt. Die Welt ist so, wie sie ist. Alles, was ist und manifestiert wird, kann nicht von immerwährender Dauer sein. Alles, was kommt, muss gehen. Alles, was lebt, muss auch in den anderen Zustand übergehen. Das ist nichts Verkehrtes, das ist nichts Schlimmes. Nur das, was du bist, ist eine Dimension, die mit diesem Werden und Vergehen nichts zu tun hat. Glaubet mir nicht. Ich wäre froh, wenn ihr das nur hört. Ich zeige mit meinem Finger auf einen gewissen, von selbst, von dir selbst zu fühlenden, zu erlebenden Zustand. Meinen Worten brauchst du nicht glauben, sondern geh dahin, wo ich hinweise und finde es für dich selbst heraus. Für dich selbst, das hat Bestand. Jeder, der hier sitzt, ist ein potenzieller Buddha, ein Jesus. Finde den Jesus in deinem Herzen, verschmelze mit ihm. Finde den Buddha in deinem Herzen, verschmelze mit ihm. Finde diese Stille, aus der das ganze Universum entsteht, und verschmelze mit ihm. Als die Menschen entdeckt haben, dass im Kern des Atoms, da wo die Stille ist, da wo nichts ist, eine ungeheure Kraft steckt, hat man natürlich probiert, diese Kraft zu nutzen, positiv zu nutzen, und man hat die Atombombe kreiert. Das ist eine gute Analogie, die beschreibt, dass wir unsere Finger rauslassen sollten aus dieser Stille, sie nicht in irgendeiner Form benutzen, weder im Materiellen noch im Spirituellen. Lass dich von dieser Stille konsumieren, liebkosen. Das ist der Weg eines wirklichen Wahrheitssuchers. Er versucht nicht, sich eine besondere Krone, noch einen neuen Zacken auf seine Krone zu setzen. Oh, ich habe die Stille. Oh, ich habe die Erleuchtung gefunden. Denn bei der Erleuchtung ist immer einer zu viel, meine lieben Freunde. Wenn du eines Tages mal die Erfahrung hast, jetzt bin ich erleuchtet, ist einer zu viel. Und diese wunderschöne Gelegenheit der mühelosen Präsenz, seinslosen Sein, ichlosen Ichs, kämpft also nicht gegen dieses Ich oder irgendein Ego, denn letztendlich ist das Ego derjenige, der gegen das Ego kämpft. All dein Tun, all dein Kämpfen, ist hier nicht unbekannt. Was diesen Satsang angeht, ist nur deine Sehnsucht vom größten Interesse. Was diesen Sprecher hier interessiert, ist deine Sehnsucht, dein Verlangen in deinem Herzen, endlich Frieden zu finden. Das ist das einzige Wahre. Wenn es eine Erkenntnis wäre, die du brauchst, da gäbe es bestimmt bessere Bücher als diesen Vortragenden. Da könntest du, würde ich dir einen Tipp geben, lese mal dieses Buch, dann hast du es, auf Wiedersehen. Guck mal dieses Video an, auf Wiedersehen. Aber wie es so oft nötig ist, braucht es einen Menschen, der wie du eine Nase, zwei Augen und zwei Ohren hat und zwei Füße hat, damit diese Botschaft wie ein Fünkchen Licht und Feuer dein Herz berührt. Der Rest dieser Veranstaltung liegt in deiner Hand. Lass dich von niemandem bremsen und hindern. Das, was dich interessiert, was für dich wichtig ist, zu äußern. Denn jeder Vortrag, der nicht zu deinem gemacht wird, ist nur noch weiterer Ballast. Daher nochmal, herzlichst willkommen.
Es gibt mir nahestehende Menschen, die manchmal sehr besorgt sind um mich. Es kommt manchmal vor, dass ich versuche, an der Präsenz, von der du gesprochen hast, zu lecken. Aber was passiert ist, dass Tränen kommen. Und es gibt dann Menschen, die mich sehen und das nicht verstehen und besorgt sind. Wie kann ich diesen Menschen erklären, dass mit mir alles in Ordnung ist?
Kannst du nicht. Wie kann ich den Menschen, die sich so um meiner selbst besorgt sind, erklären, dass alles mit mir in Ordnung ist? Denn du bist in Liebe mit etwas, was du nicht beschreiben kannst, und das bringt Tränen in deine Augen. Und dann meinen die, mit dem stimmt irgendwas nicht. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja.
Mit dir stimmt ja auch irgendwas nicht. Du bist verliebt in etwas, was keinen Namen und keine Form hat. Normalerweise liebt man jemanden oder etwas, manchmal sogar eine Philosophie, eine Religion, Marxismus, Leninismus, Gandhismus, Pazifismus. Mit keinem Ismus hat diese Liebe zu tun. Und die treibt Tränen in deine Augen. Du kannst sie nicht beschreiben und man macht sich Sorgen über deine geistige Gesundheit. Diese Sorge hat Jahrtausende die Menschen immer bekümmert. Die Athener Stadtbevölkerung hat sich damals Sorgen gemacht, als einer meiner Kollegen damals, Sokrates, herumgelaufen ist und hat die Menschen gefragt, sag mal, wieso verkaufst du hier gerade diesen Fisch? Naja, um meine Familie zu ernähren. Aha, und wieso meinst du, dass du hier das jeden Tag machen musst, um deine Familie zu ernähren? Weil du die Verantwortung für das Wohlbehalten deiner Familie hast? Jawohl. Und wer beatmet dich jetzt gerade in diesem Moment? Weiß ich nicht. Mit ähnlichen Fragen hat er die Leute so geärgert, die konnten es einfach nicht mehr haben. Die wollen in Ruhe einfach in ihrem täglichen Sumpf weiterwühlen und nicht mit irgendwelchen lästigen Fragen belästigt werden. Und man hat ihm irgendwann später einen Prozess gemacht. Er war schon weit über 70 zu der Zeit und hat sich schon auf den Tod gefreut und hat ihn zum Tode verurteilt. Solche Menschen, die stören den Frieden. Ganz normal mitzuleiden. Wie geht's dir? Schlecht. Ah, mir auch. Da fühlt man sich gut. Aber ich sage mir jetzt prächtig und ich habe keine Ahnung weshalb. Ich bin verliebt in etwas, was ich gerne küssen möchte. Aha, alles klar. Ich schicke dir mal eine Mail, wenn du mich mal brauchst. Papaji, Bill Lackner hat mit seinen 85 Jahren mal in einem Satz dann gesagt, I'm in love with something I would like to kiss her. I have never kissed her face, I would like to kiss her face. Mit 85 Jahren hat dieser Mann Tränen geweint in einem Satsang und gesagt, I'm in love with that beauty. How can this beauty have a face? Cannot have a face. Out of this every face comes. Out of this everything comes. Out of this the whole existence comes. Deswegen kann eigentlich nur Tränen ein weinendes Herz am besten ausdrücken, worum es hier bei geht. Hab den Mut, deinen Weg weiterzugehen und lass dich von diesen Tränen weiter in ihren tiefen, liebenden Bann ziehen, mein Lieber. Auch die am nächsten stehenden Menschen können und wollen das nicht verstehen, wenn der Durst im eigenen Herz nicht da ist. Wenn jemand das kennt und sieht dich weinen oder Tränen kommen, dann freut er sich sogar darüber. Ah, wunderschön, wunderschön. Diese Tränen sind ein größerer Ausdruck dieser Freude als ein lachendes, grinsendes Gesicht. Hab den Mut, weiter diesen Weg zu gehen. Etwas ruft dich, ruft nach dir. Folge diesem Ruf. Und dein Gesicht sagt mir, dass dieser Ruf aktiv arbeitet. Manchmal kommt es als Lachen, manchmal kommt es als Tränen. Als ein tiefer, sehnsüchtiger Schmerz im Herzen nach sich selbst.
Gibt es auch mal eine Overdose an Sand?
Geh einfach raus. Geh einfach raus. Und dann überlege Klaus 5 Minuten über diese Frage noch wieder rein. Er fragt, ob es eine Overdose Satsang gibt. Natürlich gibt es eine Overdose Satsang.
In der Radikalität?
Natürlich, wenn es als Unterhaltungssendung im Fernsehen betrachtet wird, irgendwann hängt auch die beste Sendung mal einen zu Hals heraus. Schon wieder meditieren, schon wieder wer bin ich. Oh. Und wem kann etwas zum Hals raushängen? Nur dem Verstand, der schon wieder das Bekannte erkennt. Oh, das kenne ich doch. Und schon wieder die alten Kreise, der sich ewig langweilen, der sich immer wieder neu gebärende, der sich nie auflösen wollende, der sich nie zur Ruhe begeben wollende, dem wird es langweilig. Yes. Yes. Im wirklichen, lebendigen, atmenden Sein ist gar kein Raum dafür, das, was wir Langeweile nennen können. Es ist ein Phänomen, das habe ich bei unserer Tochter auch festgestellt, bei ihren Freundinnen, sobald sie so leicht anfing, in die Pubertät zu kommen, mit 12, 13, 14, war das unheimlich schick, sich zu langweilen. Ah, oh, it's so boring. Ah, oh, it's so langweilig. Plötzlich stellst du fest, da ist was passiert und da bist du der Erfahrene und du siehst immer wieder das Gleiche. Selbst das Atmen kann langweilig sein. Schon wieder atmen. Schon wieder ausatmen. Ständig das Gleiche. Einatmen, ausatmen, einatmen. Mein Gott, hört das denn nie auf? Und später, je älter man wird, stellt man fest, oh doch, das wird aufhören. Ich sollte mich lieber nicht langweilen, sondern über all das freuen. Das ist ein typischer Zug eines jungen Verstands, der das ganze Bild nicht sehen kann. Je mehr man vom ganzen Bild sieht, desto mehr zieht sich dieser beobachtende Verstand zurück und ist nur noch in Verwunderung. Ah, Unbekanntheit. Wow, what a beauty. What a beauty. Ah. Da ist jeder Atemzug so ein Geschenk, dass gar kein Raum bleibt, um sich zu langweilen. Am Höhepunkt des sich entwickelten Verstands kommt auch diese Energie des Langeweile-Empfinden-Könnens durchaus. Ja. Und auch des sich satt gehörten Habens. Irgendwann hat man es auch gehört und satt gehört. Man kennt das alles und man ist immer noch in der gleichen Bettwäsche. Deswegen hat Jesus ja gesagt, so nimm dein Bett und geh. Das Ende aller Langeweile. Stell das Bett mitten im Wald auf. Mein Bett steht mitten im Wald, wo immer ich bin.
Ich meine, und dann,
ah?
Ich meine, du musst der Einzelne verwandelt, auch das, was also auch eine unbewusste Gliederung selbst, auch da spielt sich an.
Alles mögliche, ja, auch das. All das entspringt einer völlig sich seiner selbst nicht bewussten Haltung für diesen Moment. Da kann alles Mögliche sprießen. Alles Mögliche. Weil ich den Intellekt sehr, sehr gut kenne. Ich komme aus einem Land, das Jahrtausende diese Untersuchung des Intellekts und des Verstands und der Philosophie, des Erfahrens sehr, sehr gut kennt. Kenne ich sehr, sehr viele Tücken und Lücken und Tricks des Verstands auswendig. Versuch, dein Verstand zu sehen, zu beobachten, wie einen guten Diener, der im Hause deines Selbst eine gewisse Funktion innehat. Er ordnet, er plant. Ohne diese ordnende, planende, effiziente Art, dein Leben zu verwalten, hättest du es gar nicht mal in diesen Satz angeschafft. Ich wäre auch nie hier, wenn ich meinem ordnenden, denkenden Ich keinen Raum ließe, mir diesen Platz zu zeigen, zu einer bestimmten Zeit hier aufzutauchen. Es ist eine Funktion des Intellekts, Buddhi, der wir folgen können, aber diese Funktion kann diese Lebensfrage, wer bin ich, wo ist Glück, wo ist wahrer Frieden, wo ist Liebe, was ist Wahrheit, in keinster Form, in irgendeiner Weise erfassen. Das ist nämlich eine Funktion, ähnlich wie ein Magengeräusch. Das ist wie ein Gurgeln oder ein Kniegelenk, das aufgrund von Synovitis irgendwelche Geräusche von sich gibt. Und der Verstand gibt ständig Geräusche von sich über einen Sachverhalt, der zu groß ist für ihn. Zum Beispiel, was ist Wahrheit, was ist Liebe, kann nur von dem seienden, wortlosen Selbst im Herzen erfahren werden. Und das ist nicht kompliziert. Das ist das Einfachste der Welt. Das Einfachste. Wenn man die Schnauze voll hat von seinem eigenen verstehenden Denken, macht es sich automatisch rau, Platz. Es legt sich zur Ruhe, es hat alles probiert und hat gesehen, das kriege ich nicht hin. Das ist nicht zu machen. Plötzlich ist, deswegen empfehle ich, suche und mache so viel du magst. Irgendwann, wenn du fix und fertig bist, landest du bei mir im Satsang. Ich sage dir, du hast nichts verkehrt gemacht. Kämpf noch ein bisschen weiter. Wenn noch ein bisschen Energie im Tank ist, dann rate ich eher noch, den Tank nochmal aufzufüllen und geh nochmal los. Irgendwann mal merkst du, das sind immer die gleichen Kreise. Erkennen, verkennen. Wissen, nicht wissen. Kommen, gehen. Wer ist hier, kann nicht von einem sehenden Ich festgestellt werden. Nur ein liebendes, vertrauendes, müheloses Verlangen nach sich selbst. Guck mal, wie dieser Atem jetzt in diesem Moment ein- und ausfließt. Ohne diesen ein- und ausfließenden Atem, mein Lieber, können wir uns nicht mal unterhalten. Ihn nehmen wir als gegeben hin, er ist eh da. Wir vergessen also eigentlich eine fundamentale, essentielle, notwendige Bedingung, dass wir uns überhaupt über sowas unterhalten können. Wieso? Ich würde sagen, lerne diesen Atem erstmal richtig kennen. Wo kommt er her? Wie beatmet, wie belebt er mich? Vertraue ihm, weil er gibt doch die Bedingung dafür, dass wir uns überhaupt unterhalten können. Wo kommt Leben her? Was ist Leben? Wer bin ich? Ohne Atem könnte man nicht mal sagen, wer bin ich? Wer bin ich? Es ist also eine existenzielle Erfahrung. Das, was man Erleuchtung nennt, Befreiung, Moksha, Liberation, ist eine im tiefsten Herzen jeder für sich selbst zu machende. Und irgendwann ist es soweit. Wann die Mango reif ist, dann fällt sie vom Baum. Irgendwann ist jeder soweit und es ruft ihn. Ach, hör auf mit allem. Bleibe bei dem, was ist. Und das, was ist, erschließt sich dann von selbst. Sich selbst. Papaji pflegt immer zu sagen, Self will be seen by the Self for itself, not for you, so that you can say, oh, I have seen the Self, I know. No, no. Wenn das Ich genug hat von all dem, was es gesehen hat, legt es sich sanft und ganz wohlig, wie wenn du müde bist von einem Tag Arbeit, ins Bett und verlangst nach dem Schlaf. Du sagst nicht, Schlaf, komm jetzt her, ich brauche dich, Schlaf, wo bist du? Und du wartest, er ist immer noch nicht da. Zwei Stunden vorher immer noch nicht da. Nein, du bist einfach sogar von diesem Kampf müde. Du legst dich hin und plötzlich spürst du, es ist immer da. Das, was dich liebt, ist immer da. Da, wo sich Jesus hinein ergeben hat. Manche behaupten, er hätte sich erst am Kreuz ergeben. Meines Wissens, meiner Intuition nach hat er sich nach langem, langem, langem Suchen, unter anderem war er auch in Indien und vielen anderen Plätzen, weil dieser Durst in ihm so, so deutlich und so groß war, hat sich auch da rein ergeben. Osho, in seiner eigenen Sprache, kam schon mit diesem Bewusstsein auf die Welt, dass es irgendwas anders gibt und pflegte mit Flüssen zu spielen, mit den lebensgefährlichen Strudeln und lernte, aha, wenn man sich dem Strudel im Fluss widersetzt, dann wird's heikel, dann kann man ertrinken. Wenn man dem Strudel aber nachgibt, dann nimmt er einen mit und in der Mitte ist ganz still und dann kann man ganz leicht wieder rausschwimmen. Wenn man aber paddelt und verrückt, dann verschwendet man nur seine Lebenskraft. Und so haben viele Meister. Ramana Maharshi hat eine Hausaufgabenstellung nicht ganz verstehend, eine Mathematikaufgabe. Er wollte sie lösen. Plötzlich war so beschäftigt mit dieser Aufgabe, dass ihm der Bleistift aus der Hand fiel und sein ganzer Körper fiel leblos zu Boden. Nicht, weil diese Mathematikaufgabe eine spezielle war, sondern weil er schon so viel damit erlebt hat, mit dieser Bemühung und immer und plötzlich Stopp. Absoluter Stopp. Gurdjieff hat diese Stopp als Methode benutzt. Hat seine Schüler manchmal tagelang irgendeinen Graben machen lassen, sagte, wir müssen unbedingt für ein kommendes Projekt 35 Meter Graben machen, 2 Meter breit, 1 Meter tief. Und wenn das dann so weit war, 2 Tage vorher, sagt, nee, das war falsch. Der Graben ist eigentlich so laufen und er muss viel länger werden. Und hat sinnlose Wochen und Monate und Jahre lang seine Schüler, guck mal, was hat das denn für einen Sinn? Du suchst nach Erleuchtung und dein Meister sagt dir, mach jetzt mal einen langen Graben. Mach jetzt mal einen schönen langen Graben. Wenn du das logisch nimmst, hat doch entweder der Meister eine Klatsche oder du, oder beide. Es heißt einfach simpel, dass keine Tätigkeit, sei sie auch noch so logisch und so nachvollziehbar, diesen Effekt nicht nach sich ziehen kann, der Selbsterkenntnis, das, was wir brauchen. Das ist ein intuitives Nach-Innen-Fallen und ein intuitives, sofortiges Erkennen einer Tatsache, die immer, immer, immer offensichtlich ist. Wie kannst du etwas Offensichtliches jemandem beibringen, wenn er nicht möchte? Selbst wenn er möchte, er meint, er möchte es. Allein dieses Möchten ist schon im Weg. Wie kannst du also jemanden, der möchte, sein Möchten wegnehmen? Ich werde es gleich üben, wenn ich euch sage, es gibt ja nichts zu holen. Geht in die Pizzeria, macht, was ihr wollt. Ihr werdet dem Satz sagen, nie was verstehen, nie was irgendwie erreichen. Never. Aber dennoch ist es eine wunderschöne Gelegenheit, dass, weil du immer frei bist. Du bist ja frei. Du bist frei. Du warst frei, du bist frei und du wirst immer frei sein. Du bist so frei, dass du sogar die Freiheit besitzt, zu denken, du bist nicht frei. So weit geht die Freiheit, dass du denken darfst und erleben darfst, deine Unfreiheit darfst du erleben als Realität. So frei sind wir. Bis du die Schnauze wirklich so gestrichen voll hast, dass deine Augen plötzlich aufgehen, mein Gott, ich war frei, leiden zu dürfen. Ich war frei. Nichts hat mich jemals. Es gab keine Fesseln. Der historische Buddha, Gautam Buddha, als er seinen ersten öffentlichen Sermon und seinen ersten Satz angehalten hat, war der erste Satz, du bist das, du wirst zu dem, was du denkst. Nach seiner Erleuchtung, der allererste Satz, und damit fängt auch seine Dhammapada an, diese Reihe der gesammelten Satsangs von Buddha, du wirst zu dem, was du denkst. Wenn du also deine liebevolle Aufmerksamkeit nur dem wendest, ich möchte frei sein, ich möchte Freiheit, ich möchte Liebe, ich möchte das sein, was ich bin, dann wird das früher oder später zu deiner Realität werden. Wenn du aber immer denkst, ich möchte dahin, ich will noch das und ich will noch jenes, dann wird immer eine neue Karotte vorgespannt werden. Du wirst immer Erleuchtung 1, Erleuchtung 2, Erleuchtung 3, Erleuchtung 4, immer nur relative Erfahrungen machen. bis du die Schnauze gestrichen voll hast. Erst dann bist du bereit für diese Wahrheit. In Freude, in Ekstase. Niemand kann sehen, wie ekstatisch dein Herz tanzt, wie Freiheit sich anfühlt. Und es ist völlig egal. Viele versuchen, Menschen zu beeindrucken mit ihrer ekstatischen Freude, kleiden sich auf bestimmte Weise, geben sich auf bestimmte Weise. Das ist einfach nur Energieverschwendung. Wenn du glücklich bist, weißt du bist glücklich, du bist frei und es reicht. Und es reicht absolut. Du bist frei am Morgen, wenn die Sonne scheint, du bist auch frei am Abend, wenn es keine Sonne gibt, die scheint. Wie kann ich von meinem Geliebten, wie kann ich ihn beschreiben, wie kann ich ihn näher bringen? Das geht nicht. Als ich Papaji eines Tages, als ich wieder nach Griechenland zurückfahren musste, ich verbrachte meine Winter immer in Indien bei ihm und ich habe ihn mal gefragt, Papaji, was würdest du mir empfehlen, als Erinnerung für das mitzunehmen, was du mir hier geschenkt hast? Hat er mich angeguckt, ich habe dir nichts geschenkt. Da, okay, aber das, was ich habe, du hast nichts erfahren, okay. Das, was ich nicht erfahren habe und das, was du mir nicht geschenkt hast, sollte ich mich daran erinnern? Du brauchst dich nicht daran erinnern. Und dann augenzwinkernd, als ich dann zum Taxi fuhr, weil das Taxi wartete, hey, lang nicht mehr gesehen, dachte er, hat er mir gesagt, for you, only one thing, come, an der Neti-Neti. Neti-Neti heißt im Indischen weder dies noch das. Was immer kommt, weise es zurück. Weder das noch dieses. Weder von dieser Welt noch von der anderen Welt. Das, was du bist, ist von keiner Welt. Das ist vor aller Welten. Welch Segen. Wir sind Segen und Freude auf zwei Beinen, liebe Freunde. Suche nicht danach, dürste lieber danach. Lade es ein. Er pflegt immer zu sagen, mach dein Haus schön. Bereite dein Haus vor. Halte dieses Haus rein und sauber. Versuche nicht, zwei Pferde gleichzeitig zu reiten. Alles, was du machen kannst, ist dein Herz klar und ehrlich und rein zu halten. Versuch niemanden zu beeindrucken, sonst wirst du ein Opfer deiner eigenen Beeindruckung. Ich kenne viele Kollegen von mir, die werden zum Opfer ihrer eigenen Denkmäler. Mach kein Denkmal aus dir. Sei lebendig. Erlaube dem Leben, dass es durch dich hindurchfließt. Wenn es regnet, verwende auch einen Regenschirm. Du brauchst nicht zeigen, dass du jenseits von Wasser bist. Wenn du Hunger hast, geh in ein Restaurant, bestelle was zu essen. Wenn Lachen kommen, lass das Lachen kommen. Wenn Tränen kommen, lass die Tränen kommen. Alles ist göttlich, meine Lieben. Alles ist göttlich. Dieses Wissen im Herzen, dass du das Leben durch dich hindurch leben lässt, ist eine unbeschreibliche Freude. Psychotherapie ist damit abgehakt. Blockaden lösen sich auf, wo du erlaubst im Leben. Schmerz kommt, nimm den Schmerz an. Wenn Tränen kommen, lass die Tränen kommen. Sind hochheilig. Arroganz kann in diesen Tränen wegschmerzen. Auch sich zugeben, es war alles für die Katz. Jeden Moment sei dir dessen bewusst, dass es vielleicht doch alles für die Katz war. Denn nur dann kann dich Gott erreichen. Wenn du sagst, ich krieg dich noch. Ich hatte auf einer Reise in Griechenland, wo ich von Saloniki nach Lesbos fuhr, auf einer der Fähren, habe ich einen griechischen Hippie getroffen. Das war in den 70er Jahren. Er las sehr, sehr viel. Er hat die ganze spirituelle Literatur, die es damals gab, schon durchgelesen. hatte lange Haare und sah aus wie so ein richtiger Yogi. Und irgendwie haben wir uns beim Kaffee getroffen und da sagte er mir, weißt du, ich war damals noch übrigens kein Sannyasin, ich war noch nicht in Indien, ich hieß damals noch Aris, griechischer Name. Weißt du, Aris, es fehlt nur noch ein bisschen. So richtig mit so griechischer Inbrunst, so ein ganz wenig ein bisschen fehlt noch. Ich habe alles im Prinzip schon verstanden, alles gelesen und es stimmt auch alles. Eine tief beeindruckende Persönlichkeit. Und ich dachte mir, wenn es jemanden gibt, der durch Wissen irgendwo hin gelangen kann, dann muss es dieser sein. Ich glaube, der hieß Petrus. Dieser Petrus, der müsste es schneiden. Aber irgendwas in mir war abgewendet von dem. Da war kein Raum für Liebe, da war kein Raum für müheloses Sein. Entspannen, da war eine ständige Anspannung. Es fehlte mir nur ein bisschen, verdammt nochmal. So ein bisschen nur. Wenn ihr keine Fragen habt, dann werde ich euch totreden. Nachdem alles, guck mal, die Geschichte der Menschheit ist eine ständige Wiederholung einer tiefen, alten, in der mythologischen Verständnis der alten Griechen als Sisyphus-Arbeit bezeichneten, immerwährenden Arbeit. Das ist nicht nur eine bildhafte, wenn du die Geschichte der Menschheit verfolgst, ist immer eine Zerstörung, Aufbau, Zerstörung, Aufbau. Das letzte Jahrhundert hat uns schmerzhaft gezeigt, wie schnell nach einer absoluten Destruction des Ersten Weltkrieges, da lagen kaum 20 Jahre dazwischen, also gerade so genug Zeit, dass neue Soldaten geboren werden konnten, schon gab es eine neue Zerstörung. Und danach gab es einen neuen Wiederaufbau. Und jetzt, wo wir uns wieder befinden, alle paar Monate gibt es einen neuen Krieg. Man bereitet ständig eine neue Destruction vor, damit eine neue Construction kommen kann. Ohne Construction keine Destruction und umgekehrt. Und das ist eine traurige Bilanz des logisch effizienten menschlichen Verstands. Denn wenn du nichts zerstörst, kannst du auch nichts weiteres aufbauen. Wie wäre es mit Liebe? Wie wäre es mit Freundschaft? Wie wäre es auch Freundschaft mit dem Verstand? Der gerne aufbaut, lass ihn nicht aufbauen. Der gerne zerstört, lass ihn nicht zerstören. Guck nur seine Tendenzen an. Der kann nur in diesen Tendenzen existieren, in dieser Polarität. Kommen, gehen, aufbauen, zerstören, wissen, vergessen. Es ist ein bipolares, energetisches Phänomen eines sich im Zentrum, vom Zentrum her speisenden. Aus der Stille her kriegt es die Energie und sobald es die Stille verlässt, ist es in der bipolaren Welt gelandet. Es angucken, genügt. Einfach nur angucken, aber nichts machen. Weder aufbauen noch zerstören. Sobald der Mensch irgendwas macht, geht es in diese Dimension des Aufbaus und Zerstörung. Ich empfehle daher, Nimm dir täglich Zeit, diesen Wahnsinn, der im Kopf stattfindet, in Form einer Meditation, in Form was immer das für dich gut ist, einfach deine Augen schließen. Lerne diesen Apparat erstmal kennen. Wenn du deinen Verstand sehr, sehr gut kennst, ist so, wie wenn du einen guten Freund kennst. Du weißt, wie er drauf ist, wenn du ihn schon von Weitem kommen siehst. Weißt du schon, oh, hat wieder Krach mit seiner Frau gehabt. Bevor den Mund aufgemacht hat, weißt du schon an seinem Gang. So ähnlich kannst du deinen eigenen Verstand auch kennenlernen, bevor du irgendetwas abkaufst und glaubst, mir geht's heute so und so. Da ist so eine große Distanz, bis du es dir sozusagen angenommen hast. Mir geht es so. Da sind schon so viele Wörter dazwischen. Mir geht es so. Da gibt's Welten von zeitlichen Räumen dazwischen, dass es nicht mal dazu kommt, dass du dich damit identifizieren kannst. Du siehst eine Tendenz, aber es bleibt bei der Tendenz. Es ist so, wie wenn du ein Auto fährst, du hast einen Gang drin und die Kupplung ist eingeschaltet. Du kannst so viel Gas geben, wie du willst, das Auto fährt nicht. Der Verstand kann auch so viel wollen, aber du siehst, wie er arbeitet. Und das ist eine Wohltat, Radha, unbeschreibliche Wohltat, zu sehen, da ist der Verstand, da ist Aktivität, da ist jenes, aber ich bin in immerwährender, universeller, liebevoller Stille. Nichts kann mich jemals zerstören. Dieser Körper wird, ist nur eine Frage von Zeit, dass er wieder auseinandergeht. Und ich bewohne diesen wunderschönen Körper, ich werde ihn lieben und pflegen, solange ich ihn habe, aber mich, dieses, was wir als Ich feststellen, wird nichts jemals zerstören. Das ist ein Ramana Maharshi pflegt es immer, ich zu sagen, um uns darauf hinzuweisen, dass wir das Ich nicht töten brauchen, nicht zerstören brauchen, um zu diesem eigentlichen, essentiellen zu gelangen. Durch die dünne Pforte dieses Egos und Ich ist ganz viel Raum dahinter, ganz viel Licht, ganz viel Präsenz. Lasst das Ich also ruhig so sein, wie es ist, begrenzt, zeitlich, leidend, wie auch immer. Kämpf nicht gegen das Ich. Lade es ein, die Quelle, aus dem es gespeist wird, zu sehen. Und die Quelle, aus dem es gespeist wird, ist immer eine liebevolle, riesige Stille, in der nie etwas geschehen ist. Wir nehmen all das, was wir sehen und fühlen, so real, als ob es wirklich existierte. Daher, wenn wir das wirklich verstehen, und darum geht es ja auch, in der eigenen Erfahrung zu sehen, oh, ich berühre den Tisch, also ist er. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, ist die logische Schlussfolgerung. Ich berühre den Tisch, also ist er. Aber es ist nur ein Gedanke, der sich als Tisch manifestiert hat. Irgendwann hat mal jemand einen Tisch gedacht und dann hat er einen Baum gesehen, dann hat er eine Verbindung gemacht, hat eine Säge gesehen und hat gemacht und dann ist der Tisch da. Und der Tisch wird auch nur so lange da sein, wie die Moleküle, die Atome, die Energie von der göttlich liebenden Kraft, die den erhält in dieser Form, da ist in 10 Millionen Jahren wird er zu Staub verfallen sein, weil nämlich eine wichtige Ingredienz, die Zeit, diese Auflösung macht. Und wir sind alle Teile dieser auflösenden Realität, unser Körper. Aber das, was wir sind, ist eine völlig andere Dimension. Papaji pflegte mit einem Satz, was ich jetzt in 50 versucht habe zu sagen, in einem Satz, weißt du, was er gesagt hat, was mich so liebevoll immer wieder darauf hinweist, nothing ever existed is the ultimate truth. Nichts hat jemals wirklich existiert. Das ist die allerhöchste Wahrheit. So take it or leave it. Man kann natürlich sagen, Moment mal. Ja, und wer bin ich? Natürlich, relative Existenzen gibt es ja. Es gibt auch eine relative Existenz, geboren 1910, gestorben 1978. Klar, steht auf jedem Grabstein. Den hat es gegeben, den Martin Huber. Gefallen im Ersten Weltkrieg, als Oberfeldwebel. Es gibt also wirklich künstlich geschaffene Welten, für die wir auch noch sterben und für die wir glauben und für die wir kämpfen. Ist okay, wenn wir das wollen. dann auch eine künstlich geschaffene Welt des Paradieses, für die es sich lohnt, auch keinen Sex zu haben. Auch okay, wenn jemand meint, ohne Sex kommt er ins Paradies, okay. Oder Masturbation ist eine Sünde, okay. Dann hat er halt ein paar Freuden weniger genossen und muss wiederkommen, um zwanghaft zu masturbieren. Ja, und das ist doch gut für den Psychotherapeuten, weil da haben sie wieder was zu tun. Dann werden sie ihm erklären, weißt du, das kommt aus der Kindheit. Ich selber habe Psychologie studiert, ich weiß, wovon ich spreche. Damit machen wir unser Geld. In Wahrheit ist es alles ein wunderschönes Spiel. Ein wunderschönes Spiel von A bis Z. Es ist nur nicht real existent.
Also die Destruction and Reconstruction ist dann...
Same. Two sides of the same coin.
Und wieder das was von der...
Ah. Very good.
Oder. Wo auch immer.
Ja, ja.
Sind nur Dimensionen.
Ja, es sind zwei Seiten einer gleichen Münze. Destruction, Construction. Leben, Sterben, Wissen, Nichtwissen. Was ich hier sage, hat mit Wissen nichts zu tun. Ich würde hier nicht sitzen, wenn das irgendwas mit Wissen zu tun hätte. Finde die Quelle deines Seins, aus der du beatmet wirst. Ruhe darin. Yes.
Ich komme ein jedes Jahr dahin, jedes Jahr stelle ich eine Frage bei dir.
Eine?
Ja.
Heute machen wir was Neues. Heute stellst du vier Fragen.
Dass diese Irrsinn funktionieren kann, das steht ja auch in der Bibel, das wendet sich die Welt ab in der Abwendung von Gott, schafft sie diese Kriege,
ja.
Diese Streitereien,
ja.
Dieses Anhalten, dieses
yes.
Fettdenken, alles am Laufen zu halten.
In der Abwendung von Gott, sagst du,
genau.
Schaffen wir diese Kriege.
Ja, ich habe das mal wieder gelesen.
Ja. Wenn du dich in die Stille fallen lässt?
Ja.
Was ist dann?
Und das aufrecht und das schaffe, dass da kein Verstand an die Tür klopft. Also wenn ich da nicht ausfalle, ja, also ich kriege immer Stress, wenn ich dann da nicht bleiben darf. Und ich finde es sehr schwierig, täglich sozusagen das Leben so zu Anführungszeichen zu meistern, weil ich immer das Gefühl habe, wir sind wie zwei Schwimmbecken. Ich muss ins eine Schwimmbecken rein und dann ist es wie so eine Fremdsprache. Ja, interessant, das neue Auto, ja, da gibt es schöne Kinderkleider, ah, hast du den Text geschrieben, alles gut. Wenn ich wirklich sagen würde, wie geht's dir, würde ich sagen, du, ich fühle mich total glücklich mit der Natur verbunden, aha, dann ist es so still. Also dann gibt es gibt bei mir keine. Ich erlebe wenig Kommunikation oder ganz schlimm, oh Gott, so wie eh so. Oder, oh nee, nicht schon wieder. Oder, ja. Kann man das manchmal ausmachen, das stört. Oder, sind verschwommen, oder? Also dieses, ich finde das sehr schwierig, dass das, was ich eben erlebe, im Außen zu haben. Und dann gibt es manchmal läuft das Streit. Weil ich dann sozusagen am Anfang, dann fühle ich mich angegriffen, wenn ich das nicht gesehen habe.
Warum machst du dir so viel Mühe? Warum machst du dir so viel Mühe? Warum machst du dir so viel Mühe?
Das ist Stopp.
Das kannst du nicht stoppen. Wie kannst du einen Fluss stoppen? Wie kannst du einen Fluss stoppen? Der Verstand ist wie ein Fluss, der fließt ständig. Und niemand hat seinen Verstand jemals gestoppt. Kein Buddha hat ihn gestoppt. Kein Yogi, selbst wenn sein Bart ganz lange ist. Wenn ein Yogi einen 2,5 Meter langen weißen Bart hat und behauptet, ich hätte meinen Verstand gestoppt, nimm deine Beine in die Hand und geh in die nächste Kneipe. Hab ein kleines Bierchen, dann bist du näher an der Wahrheit. Niemand hat seinen Verstand jemals gestoppt. Jeder jedoch kann sehen, was der Verstand alles macht. Ein unaufhörliches, ständig sich neu erfindendes, produzierendes Etwas. Zwischen Kühlschrank und Bananen und zwischen ESO und zwischen Meditation ist alles vorhanden, was die Kiste halt so drauf hat. Und versucht, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn du einmal das erkannt hast, es geht um deine Aufmerksamkeit von Inhalten, die gespeichert wurden im Verstand, ist nur Gedächtnis. Es sind ja keine lebendigen, real existierenden Objekte, die an deine Tür klopfen. Es sind ja nur Gedanken, Gedächtnis, das deine Aufmerksamkeit braucht. Denn nur dann kannst du in der Maya wunderschön weiterhin in dieser Illusion leben. Daher ist es der Tod. Wie heißt es? Der Genitiv ist dem Dativ dein Tod. Der Tod jeder Maya, wenn du dich, obwohl etwas ankommt und klopft, obwohl dies und jenes, wenn du einfach da sitzt und nur dessen bewusst bist. Aha, jetzt kommt Pari, weg. Ah, jetzt kommt Donald Trump, weg. Es kommt Atombombenabkommen abgeschafft, einseitig, weg. Jetzt kommt die Walfische retten, weg. Plastik voll in den Meeren, in der Nahrungskette gelandet, Mikroorganismen, oh, weg. Alles, was kommt, alle Inhalte aus dem Gedächtnis. Alles, was kommt, sieh es an, aber lass es weiterziehen. Du verlierst ja nicht die Anbindung zu der sogenannten materiellen Welt. Du siehst nur immer mehr klarer, wer du bist. Es geht um deine Aufmerksamkeit. Du bist im Zentrum all dessen, was geschieht. Nur was wir meisten nicht schaffen, nicht machen, weil wir nicht lange genug in diesem Willen, ich möchte mich, wer ist dieses Mich, wer bin ich, dieser Durst entscheidet, wie lange du deine Aufmerksamkeit auf dieses zentrale, fokussierende, nichts wissende, nicht mal sich interessierende Sein richtest. Deswegen braucht es hier einen starken yogischen Willen, ich möchte durch diese von mir selbst kreierte Wand durch. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte mich. Ich liebe mich. Selbst wenn du weinst, lass mich in Ruhe meine Gedanken. Selbst wenn du das machst, egal in welcher Form du das ausdrückst, früher oder später wirst du, das verspreche ich dir, so weit ich hier sitze, wenn du diesen Willen hast, das Zentrum des Zentrums kennenzulernen, wird all dieses von dir abfallen und du ein erstes Ausatmen in deinem Herzen wahrnehmen und Vijaya Nagar, was in Indien der große Sieg heißt. Der große Sieg heißt, I'm here and here are my thoughts. All thoughts. Ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Das ist alles nur Gedanken. Wenn man aber sagt, ich habe es nicht geschafft, dann glaubst du es. Oder ich habe es geschafft, dann glaubst du es auch. In beiden Fällen bist du ein Opfer. Es gibt nichts zu schaffen. Weit und breit hat das Universum nie etwas geschaffen, was wir schaffen müssten. Eine immerwährende, fließende, reale, erfahrbare, auf dieser Ebene erfahrbare Welt, die du mit den Sinnen erfährst. Wer du jedoch bist, hat mit dem Herzen hier nichts zu tun. Deine liebevolle Willensstärke brauchst du. Hier, meine liebe Yogini, setz dich hin, ab morgen, ab heute, ab immer, und guck dir das ganze Theater einfach nur an. Mal gucken, wie lange du das aushältst, diesen Affentanz, den wir Verstand nennen, einfach nur ertragen zu lernen. Mit der Zeit wird es still im Urwald. So still, dass du deinen eigenen Atem als riesiges Geräusch wahrnimmst. Und sogar das, was die Yogis dann als Om hören. So eine starke Verbindung mit diesem stillen, im Zentrum befindenden Sein, dass die Gedanken schon gar nicht mehr in deine Türen kommen zu klopfen. Und du wirst sehr effektiv denken, sprechen, handeln, weil du nicht mehr gestört wirst von irgendwelchen unerwünschten Gedanken. Was du beschreibst, eine wunderbare Beschreibung eines Verstands.
Und was machst du, wenn du 10 Leute hast, die sagen, es heißt, das kannst du das noch machen, und das ist ein Ding.
Was ich mache mit 10 Leuten?
Und die Rechnung und das, also wenn du wie so ein Boxauto immer...
Ich lasse sie, weil ich habe sie nicht kreiert. Derjenige, der sie kreiert hat, der kümmert sich um sie. Und er ist mein bester Freund. Also, wenn er sie erschaffen hat, dass sie das zu tun haben, dann soll er sich drum kümmern. Und das macht er wunderbar. Ich mische mich nicht in seine Arbeit ein, ich mische mich nicht in meine Arbeit ein. Wir sind wunderbar befreundet. Das wäre ja sonst die Welt ohne ihren Wunsch oder ihr Verlangen, befrieden zu wollen.
Alexander wollte ja auch, der Große wollte auch nur Frieden schaffen, der musste nur ein paar Völker dazwischen umlegen. Der große Führer des letzten Jahrhunderts wollte auch eigentlich Frieden schaffen. Es waren nur ein paar Leute dazwischen, die zwischen seinem Willen nach Frieden irgendwie Störenfriede waren. Lasst am besten, verbessert bitte nichts. Lasst die Welt in allem ihrem Leid so sein, wie sie ist. Dieses missionarische, arrogante, vom menschlichen Intellekt geschaffene, ich will ja nur das Beste. Wir wollen das Beste für den Planeten, seitdem es den Planeten gibt. Und guck mal, was wir aus diesem Planeten gemacht haben. Wir wollen ja nur sein Bestes. Wir wollen nur von A nach B reisen, möglichst schnell, und wir wollen nur das Beste. No. All das, was mit Verbesserung, Veränderung, jetzt gibt es das neue schöne Wort Selbstoptimierung. Schon mal gehört? Im digitalen Zeitalter, in dem wir jetzt leben, optimieren sich jetzt die Menschen. Das heißt, effizient, du stehst morgens auf, machst eine Liste, To-Do-List. It's very American, you know, and we are America first, after all. Du machst eine Liste, heute, einkaufen, meditieren, Selbsterkenntnis, Suppe kochen, klärendes Gespräch mit Jutta, Abschlusszeugnis, tanzen, nichts tun, bewusst nichts tun. Das trägt alles der Selbstoptimierung bei. Ist immer noch dieser machende Verstand, der uns an der Nase herumführt, meine liebe Schwester. Versuch, dich nicht zu optimieren, sondern dich zu lieben. So wie du bist, mit allem Plus, mit allem Minus. Du lädst eine riesige Kraft ein. Die größte Kraft, die es im Universum gibt, ist die Kraft der Liebe, die auch andere Menschen, die nicht lieben, auch sein lässt. Die mich stören wollen. Ich werde den ganzen Tag gestört. Was glaubst du, was ich für ein Leben habe? Ich leite unten in Griechenland ein Urlaubszentrum, wo wir Seminare anbieten. Den ganzen Tag unser Staff, die Leute, die bei uns arbeiten, die kommen ständig zu mir mit irgendwelchen Problemen, wo es hier oder da. Aber ich habe keine Störung die letzten 20, 30 Jahre jemals empfunden, weil ich liebe sie. I love them. Ich kann nicht anders. Denn wenn du siehst, dass jeder dein eigenes Selbst ist letztendlich, wie kannst du dein eigenes Selbst verbessern wollen oder verändern wollen? Ich will niemanden im Satsang verändern. Ich will niemanden verbessern. I love you the way you are. Do you love yourself the way you are? That is the question. I love you already. Do you love yourself already? Clarify this question and everything is done. Werde dir dessen bewusst, dass du deinen endgültigen Friedensvertrag mit dir selbst unterschreibst. Friedensvertrag mit mir selbst auf immer. Und alles in deinem Leben wird sich zu einem anderen Resultat wenden. Du lädst eine riesige Kraft in dein Leben ein. Ich will mich nicht optimieren. Das heißt, so wie ich bin ich nicht gut genug. Das heißt, es ist schon ein kleiner, subtiler Selbstkampf. Schon da, im Ansatz. Die nächste Frage, weil du wolltest ja noch...
Ja, nee.
Du wolltest nicht, aber ich wollte. Das hätten wir jetzt geklärt. Heißt du Juliane zufällig?
Nein, ich heiße Alexandra.
Alexandra. Ah, Alexandra die Große.
Yes. Ja. Jetzt habe ich keine andere Frage.
Keine?
Das war schon
gut. Okay, wenn eine kommt, dann fühlt dich frei, Alexandra. Das ist wirklich kein Zweifel bleibt. Lauf nicht mit Zweifel herum. Lauf herum, wie es sich für den Menschen gehört. Ein Mensch ist jemand, der keinen Zweifel hat. Ein Mensch ist jemand, der spürt, dass er lebt, dass er atmet. Er ist bereit und hat Überfluss an Freundlichkeit. Ihr seid keine Bettler, die von irgendjemandem irgendwas wollen. Selbst Liebe braucht ihr von niemandem. Ihr seid Liebe auf zwei Beinen. Was ihr braucht, ist Aufmerksamkeit, Anerkennung, dass du ein toller Hecht bist, eine tolle, attraktive Frau. All das kommt, wenn du wirklich dieses Gefühl der Liebe für dich selbst, des Friedens für dich selbst, als oberstes, zu liebendes, lebendiges Sein stellst. Yes?
Jetzt habe ich eine Frage.
Da hat jemand eine Frage?
Ja. Wer kommt dann kommt es, und man hat es.
Ja.
Und man hält es nicht aus, und man hat es kaputt.
Ja.
Damit es wieder geht, damit man sich wieder sehen, dass es
ja.
Ja. Ja.
Yes. Das hat mich zu einem Lied inspiriert, in einem Mantra, das ich mit Satya öfter singe. Das Lied heißt To the. Wie heißt das denn? One to one. Now you have it. First you get it, then forget it. How you call this play? All I'm telling you, dear brother, get yourself out of the way. Das ist das ewige Spiel, mein Lieber, wie du so schön beschreibst. Ne? Wir haben es erst, wollen es in der Hand halten für immer und verspielen es dadurch, dass wir es halten wollen, denn es ist nichts zum Halten, es ist kein Ding. Es ist eine ständige Bereitschaft, sich immer wieder dem lebendigen Fluss des Lebens auszuliefern. Den Fluss zu erkennen, heißt nicht, im Fluss zu sein. Viele erkennen den Fluss, aber sind nicht im Fluss. Verbringen ihr Leben lang in der Erkenntnis des Flusses. Beschreiben den Fluss, malen den Fluss, besingen den Fluss. Gurgeln im Fluss. Aber sind nicht im Fluss. Und wenn man das lange genug gemacht hat und der Hunger und der Durst so tief ist, dann lädt einen der Fluss ein. Hey, komm, entspann dich doch. Sag, ja, okay, schon gut. Du springst rein und nichts ist passiert. Du machst kein großes Aufheben. Du stehst nicht dann aus dem Fluss raus und sagst, hey, ich habe den Fluss entdeckt. Ich bin erleuchtet. Bei dieser Erleuchtung, meine Werten, ist, wie gesagt, immer einer zu viel. Es ist weit und breit niemand da, der erleuchtet werden könnte. Wenn das Ego sich selbst aus dem Weg geht, ist Freiheit da, ist Freiheit. Jeder Baum ist erleuchtet. Jedes Tier, jede Blume, alles in der Existenz ist erleuchtet, weil es so ist, wie es ist. Bist du so, wie du bist? Das ist die Frage. Oder möchtest du jemand sein? Vielleicht ein besseres Ich, jemand, der attraktiver ist, schöner ist, schon bist du nicht du selbst. Erleuchteter, flexibler, yogischer, präsenter, witziger, irgendwas. Sei einfach, wie du bist. Ich habe auch immer probiert, anders zu sein. Ich kenn deinen Verstand besser als du. Glaub es mir.
Das wird ja heißen, wenn ich authentisch bin, dann bin ich dich. Dann bin ich im Glück und dann bin ich in der Stille.
Und dann?
Dann bin ich in der Stille, dann bin ich eins.
Und was passiert dann? Stell dir mal vor, ja, ein, ja, aus, immer in der Stille, immer im Eins.
Boah, nein.
Schon wieder in der Stille, eins mit sich, mit der Welt. Nichts passiert, weit und breit.
Dann will ich lieber ein toller Hecht sein.
Und dann willst du wieder ein toller Hecht sein. Und dann willst du doch wieder zurück in die Stille, weil das war doch ganz angenehm, in der Stille zu sein.
Das ist ja ein Kampf, eine Dualität.
Wie heißt du?
Wolfgang.
Wolfgang. Wolfgang. Yeah. That's good. That's amazing. Yeah.
Wie der Wolf geht.
Yes. Lade immer mehr Entspannung in dein Herz ein, in dein Leben. Sieh dich selbst liebevoll. Sieh deine Mitmenschen mit freundlicher, liebevoller, mitfühlender Art und Weise. Denn das wird eine riesige Energie, die in dir schlummert. Erwachen. Ja.
Eine Frage, das spielt mit dem Geld. Die einen haben, die anderen nicht. Ne? Und das haben die gemacht aus, auf die anderen. Das ist wieder.
Ja, ich sehe das wie Karl Marx. Die Macht des Kapitals. Da hat er schon recht gehabt, als Philosoph. Wenn du die Wurzel des Übels auf dieser Ebene erkennen willst, hat sehr, sehr viel mit der Macht des Geldes zu tun. Ja? Wir haben uns ein wunderschönes Werkzeug kreiert, was leider auch zu einem großen Machtmissbrauch geführt hat. Ja, da hast du absolut recht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören. Ist schon die Zeit, weil für mich ist, ja, 2 Minuten haben wir noch. Wow. Namaste. So good luck. I love you.